Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Heute titeln wir Boutiquenplattform. Eine neue, eine alte oder eine gute Idee? Und mein Gesprächspartner ist Oliver Morath, Managing Director Strategie und Vertrieb Squadfonds. Hallo Olli, schön, dass du zugeschaltet bist. Ja, der ein oder andere, der die letzten Monate vielleicht so nicht verfolgt hat in der Personalbewegung der Industrie, wird sagen, hä, der Morath, der ist doch bei Flossbach von Storch. Squadfonds. Ich würde sagen, damit wir das alles schon mal aus dem Kopf kriegen, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, warum du weitergezogen bist. Denn der ein oder andere wird das nicht verstehen, weil für ihn das Arbeiten bei Flossbach von Storch wahrscheinlich so der ultimative Gipfel dessen ist, was man in der Fondsindustrie erreichen kann, nach dem Motto, wenn man den Vertrieb für Flossbach im Wholesale-Geschäft in Deutschland oder darüber hinaus mitverantwortet oder verantwortet, das muss doch der Traumberuf bis Dienstzeitende sein. Und plötzlich geht da jemand zu Squadfonds.
Das ist, Björn, ja, erstmal guten Tag an alle, die hier zuhören. Mit der Frage habe ich natürlich gerechnet, weil die Frage habe ich auch in jüngster Vergangenheit öfter gehört. Und Björn, es ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Und ich will das mit dem Bild machen. Es gibt eine große Frontscheibe und einen kleinen Rückspiegel. Und da gibt es einen Grund für. Ich schaue lieber nach vorne als nach hinten. Ich hatte eine ganz tolle Zeit bei Flossbach von Storch. Ich hatte mit Dirk von Felsen einen unglaublichen Chef, von dem ich ganz viel gelernt habe, der mir ganz viel Freude in den 7 Jahren bereitet hat. Und es war einfach der Punkt gekommen, wo ich dachte, mit 50 Jahren, jetzt kann man weiterziehen, jetzt kann man was anderes machen. Ich hatte eine tolle Zeit da. Ich bin gekommen, da waren das knapp 20 Milliarden. Als ich gegangen bin, waren es 80 Milliarden. Ich will nicht sagen, dass ich am Peak gegangen bin, weil ich wünsche der Firma alles Gute. Ich habe selber noch viel Geld bei der Firma. Die sollen einen tollen Job machen. Aber als Stefan dann auch auf mich zukam, als die Entscheidung für mich anstand, was mache ich denn danach? Weil wir haben uns ja getrennt. Ich hatte nichts. Und hatte viele Gedanken vom Bücherschreiben über Wein, über alles Mögliche. Und als dann Stefan Hornung und Christian Strück auf mich zukamen, und Stefan Hornung und ich, wir kennen uns seit 2004 und mir die Möglichkeit gegeben haben und gesagt haben, Oliver, hast du nicht Lust, das mit uns neu, groß, anders zu machen und mir auch eine Beteiligung angeboten haben, dann war das für mich relativ einfach zu sagen, ja, darauf habe ich Lust. Und das ist so, ich habe das mehrfach gesagt, ich hatte 3 tolle Arbeitgeber. Ich war bei Nordea, das war wie ein Startup. Ich war bei Barings, das war ein unglaublich tolles Team. Und dann die absolute Professionalität bei Flossbach von Storch. Und das kommt jetzt gerade alles so wieder zusammen. Und deswegen ist das wahrscheinlich ein sehr schöner letzter Platz, um sich selber nochmal zu verwirklichen oder was Neues zu machen.
Gut, das soll als Blick in den Rückspiegel reichen. Wir beschäftigen uns mit der von dir bildlich angesprochenen großen Frontscheibe. Du hast Stefan Hornung angesprochen, du hast, oder ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Squadfonds angesprochen. Jetzt gibt es, was diesen Unternehmenkomplex angeht, ja eine ganze Menge Namen. Wenn ich jetzt an Discover Capital denke, wenn ich an Squadfonds denke, der eine oder andere wird sagen, ach, Aguja ist da ja auch, aber eigentlich ist das doch auch wieder ein eigenständiges Unternehmen. Wie hängen diese Dinge zusammen? Und was ist das Dienstleistungsangebot, was die Firma schon bisher gemacht hat?
Okay, wie hängen diese Dinge zusammen? Einmal ist die Mutter, die Discover Capital. Das war der Startpunkt für alles, damals von Stefan Hornung und Christian Struck, begonnen mit dem Squad Value Fonds. Anschließend kam der Squad Growth. Und nach einer gewissen Zeit kam Capanum als erste Boutique dazu. Und so ist dann die Squad-Plattform entstanden. Und dann kamen immer weitere Boutiquen hinzu, unter anderem meine lieben alten Kollegen von Flossbach von Storch. Aguja, du hast es gerade genannt. Und ja, mittlerweile sind einige Boutiquen unter dem Dach. Jüngst ist die HC mit dem zweiten Fonds dazugekommen. Und jetzt heute ist das eine klassische Boutiquen-Plattform. Und wenn du mich auf die Dienstleistung ansprichst, Ich gehe davon aus, dass wir da vielleicht später auch noch konkreter werden, aber das ist das ganze Spektrum, was wir abdecken. Und deswegen ist es für uns auch so spannend, dass wir uns Boutiquenplattform nennen, weil das, was wir wollen, ist Menschen, die eine Passion für Investieren haben, die Möglichkeit geben zu investieren und sich nicht um das alles zu kümmern, was man heute in einer großen Bank, bei einem Asset Manager, bei einer großen Fabrik eben hat. Die Leute sollen das machen, was sie am besten können. Die Vorberater sollen sich um das kümmern, was sie am besten können, nämlich das Investieren.
Sascha Lobo, den wir ja auch schon bei uns auf Veranstaltungen gehabt haben, der sich ja mit dem Thema der Digitalisierung sehr stark beschäftigt, der hat gesagt, alles wird plattformisiert. Das ist so eine, ich sag mal, Worthülse ja auch geworden, ein Platzhalter, den viele gebrauchen. Wir haben sehr frühzeitig bei uns die Fondsplattform so gebrandet. Wir haben unsere Vorstellung davon, was die Plattform als Fondsplattform macht. Was ist eure Vorstellung von Plattform, wenn ihr von Boutiquenplattform sprecht?
Unsere Idee der Boutiquenplattform ist, ein absolutes Dienstleistungsspektrum unseren Boutiquen anzubieten. Und natürlich hat Sascha Lobo recht, wir werden immer mehr Plattformen sehen für verschiedene Möglichkeiten, weil das einfach dazu führt, auf diese Art und Weise Menschen Dinge abzunehmen, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun haben wollen und sich um das zu kümmern, was sie am besten können. Und was wir unter Boutiquenplattform verstehen, ist ganz einfach. Wir suchen die besten Boutiquen oder die besten Manager und versuchen, diese auf unsere Plattform zu heben, zu bringen, um für die den Vertrieb zu machen und denen die Möglichkeit zu geben, das zu tun, was sie am liebsten machen.
Entsteht dabei nach eurer Vorstellung etwas ganz Neues oder gibt es vergleichbare Konstrukte? Ich werde gleich mal ein paar Konstrukte nennen, die von sich wahrscheinlich auch behaupten würden, dass sie eine Boutiquenplattform sind. Und ich verbinde das gleichzeitig mit der Frage, gibt es Vorbilder für euch, wo ihr sagt, wenn wir uns in die Richtung weiterentwickeln würden, dann wäre das schon eine gute Sache. Ich frage das auch mit Blick auf das Dienstleistungsangebot, was im Hintergrund ist. Nehmen wir als Beispiel eine Universal, also das Modell einer Master KVG. Ich nehme nicht an, dass ihr diejenigen seid, die dann auch das Fondsmanagement für diejenigen stellen, die Haftungsdachfunktion für sie übernehmen, die Fondsadministration im Sinne einer KVG bereitstellen wollen. Ist das was, wo du sagst, das werden wir nie machen? Ist das etwas, wo du sagst, das würden wir vielleicht irgendwann machen? Wie nah ist Master KVG an Boutiquenplattformen?
Sean Connery sagt niemals nie. Ich würde sagen, das kann ich definitiv ausschließen. An dem Fall sage ich nie. Und schon allein deswegen, weil wir zwei strategische Partner an unserer Plattform haben, mit dem Haftungsdach der PEH und unserer KVG im Hintergrund Action. Und das läuft so reibungslos, so hervorragend. Und da komme ich auch wieder zu dem Punkt. Das ist eigentlich eine Plattform, die wir nutzen, damit wir das machen können, was wir am besten können. Und ich habe, das habe ich mehrfach schon gesagt, ich habe das in vielen Terminen immer wieder kundgegeben. Ich dachte wirklich bei Flossbach, das ist das absolute Nonplusultra, wie wir das damals in Luxemburg gemacht haben. Das, was sich bei Aktion vorgefunden hat, hat mich absolut überrascht, was dort auf Knopfdruck für unsere Boutiquen alles geht. Das ist absolut state of the art, Industriestandard at its best. Und das ist toll für uns. Und das können wir unseren Boutiquen anbieten. Deswegen, wir sind Master KVG.
Und ihr könnt sie natürlich auch darin beraten, welche sie sich suchen sollen. Im Zweifelsfalle seid ihr ja nicht auf eine festgelegt. Kommen wir zu dem nächsten Vorbild, was es sein könnte, nämlich schlichtweg KVG zu sein. Wenn wir uns anschauen, du hast eben von drei erfolgreichen Arbeitgebern gesprochen, bei denen du gewesen bist, und hast Nordea genannt. Nordea, eine der Gesellschaften, die ja auch viele Boutiquen im Laufe der Zeit Kooperationspartner gewesen sind, beziehungsweise dann auch teilweise Strategien übernommen worden sind. Legg Mason wird von vielen auch so gesehen als ein Haus, das aus vielen Asset-Managern, die dazugekommen sind, gewachsen sind. Inwieweit würdest du diesen Vergleich gelten lassen oder sagen, das ist ein Vorbild, das geht schon eher in unsere Richtung?
Nordea würde ich deswegen nicht gelten lassen, weil es nicht nur ein Asset Manager, sondern ein Asset Manager an einer Bank ist und deswegen grundsätzlich was ganz anderes ist. Legg Mason habe ich tatsächlich in meinem Coming-out-Interview genannt als diejenigen, auf die ich schon immer geschaut habe, wenn es darum geht, eine Plattform, eine Boutiquenplattform zu bauen, weil die auch für mich am besten, die wurden ja leider dann verkauft und haben auch ihre Unabhängigkeit damit abgegeben, aber die über Jahre hinweg am besten diese Unabhängigkeit und auch diese interkulturellen Themen, die ja durch verschiedenartige Boutiquen und sonstiges sind, für mich am besten gemanagt haben. Jetzt ist es nur schwer, wenn man selber 1,2 oder 1,3 Milliarden groß ist, zu sagen, ich möchte so sein wie Legg Mason. Aber die Grundidee dessen, was Legg Mason geschafft hat, ist sicherlich dem, worum es uns geht, sehr, sehr nah und damit können wir uns gut identifizieren.
Also ein Vertrieb ohne Ambitionen wäre ja kein Vertrieb.
Richtig.
Wenn wir aber den Vertrieb betonen, gibt es in dem Zusammenhang ja den Begriff auch der Placement Agent, Third Party Distribution Placement Agents. Wenn wir mal ein, zwei Namen nennen wollen, Fundbridge oder eine Carpatico, inwieweit ist das etwas, wo du sagst, das hat eine Schnittmenge zu dem, was wir machen, oder das beschreibt eigentlich das, was wir machen?
Würde ich sagen, überhaupt nicht. Und zwar deswegen, weil der Startpunkt für eine Zusammenarbeit mit Squadfonds ist, dass die Boutique versteht, dass wir der Fondsinitiator sind. Und diese Zusammenarbeit bei uns ist auf für immer angelegt und nicht, ich suche jetzt Assets, und bin bereit, dafür sehr viel abzugeben, damit ich ganz schnell 200, 300, 400 Millionen habe. Das ist ein komplett anderes Modell. Gibt es ganz sicherlich auch viele gute Gründe, warum man das wählt. Aber ich habe ganz häufig gesehen, dass eben in dem Fall, wenn Boutiquen oder Manager, die aus Amerika rüberkommen, diesen Weg gehen, dass das meistens für auf 2, 3 Jahre angelegt ist, man das Asset Gathering hat und anschließend sich einen eigenen Vertrieb aufbaut. Und das ist eben bei uns anders.
Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass der Initiator am Ende Squad ist und nicht der Partner, der den Fonds managt?
Vollkommen richtig.
Vollkommen richtig. Ein wichtiger Unterschied, womit sich dann meine letzte Frage schon, oder mein letzter Vergleich fast schon erledigt hätte. Ich stelle ihn aber trotzdem nochmal. Es gibt ja auch Vertriebsgesellschaften für ein Haus, die extra outgesourced worden sind, das vielleicht auch für zwei, drei sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal an Phantom denken, die ja für Mindfirst und Etenea Vertriebsgesellschaft sind. Inwieweit ist das, was du als Boutiquenplattform beschreibst, eine Vertriebsgesellschaft für die anderen?
Ja, in einer gewissen Form sind wir natürlich auch Vertriebsgesellschaft, aber unser Job geht deutlich über das Thema Vertrieb hinaus. Wir sind für die Consultant, wir beraten die in ganz vielen Dingen. Wir nehmen ja auch Manager, die heute noch in einem großen Haus arbeiten. Wir helfen denen beim Setup in die Selbstständigkeit. Wir sind nicht nur eine Vertriebsgesellschaft, das wäre mir nicht hoch genug gesprungen.
Das hast du gut formuliert. Kommen wir zu den Dienstleistungen. Du hast es gerade selber gesagt, es ist ja nicht nur Vertrieb. Welche sind es denn noch, wenn wir jetzt über Technik, über Compliance, über Administration und Vertrieb sprechen? Wie würdest du von der Menge dessen, was ihr anbietet, sagen, was hat welches Gewicht? Ist es am meisten Vertrieb? Ist es am meisten Administration? Was ist das, was ihr da anbietet? Oder ist das etwas, wo ich mir aus dem Baukasten das modular zusammenstellen kann?
Die Antwort ist sowohl als auch, aber vielleicht erkläre ich den Prozess mal, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle. Wir haben gerade über HC gesprochen, die jetzt mit dem Gallo-Fonds auch zu uns gekommen sind. Für die sind wir mehr Vertriebsgesellschaft als andere. Aber auch bei denen ist es so, dass wir die unterstützen, eine Präsentation so zu bauen, dass sie, das sind natürlich vertriebliche Themen, aber das sind auch Marketing-Themen. Wir unterstützen die bei ganz vielen Dingen, die in Richtung Vertrieb gehen. Aber ich habe ungefähr jede Woche 1, 2 neue Bewerber, die gerne bei uns auf die Plattform kommen. Und viele sind wirklich in den Startschuhen. Und wenn man da die Gespräche führt, dann fangen wir ganz woanders an. Dann geht es darum, das Konzept wirklich auf Nieren zu prüfen, mit den Leuten wirklich zu erarbeiten, was ist überhaupt vertriebstauglich, was hat überhaupt eine Chance, ein Vertriebserfolg zu werden. Oft reden wir auch über das Setup, was gewählt werden muss, die Hülle. Also das ist tatsächlich viel mehr. Und dann kommen eben auch die ganzen administrativen Themen, Compliance-Themen, die wir denen wirklich abnehmen, die bei uns liegen. Das ist ein Dienstleistungspaket.
Du hast es gerade angesprochen, wie ein neuer Kooperationspartner kommt. Im Augenblick auch durch die Medientrommel, die ja geschlagen wird. Du hast ja selber gesagt, kommen viele zu euch, interessieren sich für das Angebot. Wie sucht ihr aus? Nach welchen Gesichtspunkten? Und ich habe ja zur Kenntnis genommen, dass ihr auch seedet. Das tun ja nicht viele draußen, um es mal so zu sagen. In welcher Größenordnung tut ihr es und für wen tut ihr es?
Also die Antwort ist ganz einfach, wie sucht ihr euren neuen oder wie sucht ihr neue Kooperationspartner aus? Nur wenn wir bereit sind, mit denen und den Investoren in einem Boot zu sitzen, kommt jemand auf die Plattform. Und das bedeutet, auf die Plattform kommt nur der, wo wir als Firma bereit sind zu seeden. Und wenn wir und die Antwort, und das geht dann darüber hinaus. Es ist ja nicht nur, dass wir bereit sind zu seeden, sondern dass wir auch bereit sind, unseren besten Kunden, Vertriebspartnern im Early Stage die Möglichkeit zu geben, daran zu partizipieren, beziehungsweise ein solches Projekt zu unterstützen. Und die Größenordnung, die ist ganz unterschiedlich, aber wir haben für uns einen Sockelbetrag definiert, wo wir sagen, hier sind wir bereit, mit Firmengeldern zu seeden und darüber hinaus eben auch mit Privatgeld dabei zu sein oder aus dem Family and Friends Programm weitere Leute mit an Bord zu nehmen.
Jetzt werdet ihr das natürlich nicht für warme oder gute Worte tun, sondern ihr werdet irgendwo in der Wertschöpfungskette drin sein. Da wird natürlich mancher sagen, naja, der eigentliche Asset Manager, der das Ding managt, der will Geld haben, die KVG will Geld haben, im Zweifelsfalle muss so ein Haftungsdach dazwischen geschaltet werden. Was ist das, wo ihr drin hängt und wie lasst ihr euch dafür bezahlen, was ihr da tut?
Das ist auch ganz einfach zu beantworten. Ich werde jetzt hier keine Zahl nennen, wie wir es machen, aber wir haben für uns einen Regelsatz definiert, wie wir unsere Dienstleistungen preisen. Und dieser Regelsatz geht über alles hinweg. Wenn ein Manager eine Fee nimmt, wenn ein Manager und ein Vorberater eine Performance-Fee nimmt, dann gehen davon Bruchstücke an uns, von dem, was überbleibt, nachdem der Vertrieb entlohnt wurde.
Welche Zielgruppen im Vertrieb bietet ihr den Partnern an, die zu euch kommen? Ist es eher das klassische, ich sag mal, Retail-Wholesale-Geschäft? Sind es institutionelle Investoren? Sind es eher Family Office? Wen erreiche ich über euch?
Wir haben das Team ja ausgebaut und bauen es gerade auch weiter aus, so dass ich Stand heute beantworten würde, dass wir das komplette Spektrum in der Retail-Wholesale-Welt abdecken und dank Thomas Houston, den wir ja kürzlich auch dazu genommen haben, auch jemand haben, der sich in der institutionellen, in der klassisch institutionellen Welt auskennt. Wobei das nicht unser Fokus, unser Hauptfokus ist, sondern wir fühlen uns tatsächlich deutlich wohler in der klassischen Wholesale-Welt. Aber da gehören dann für uns auch die Family Offices, die großen Multi-Family Offices, die Vermögensverwalter dazu und eben das Dachfondsmanagement bis runter zur Versicherung und so weiter. Natürlich auch und die Bankenwelt.
Du hast gerade gesagt, ihr habt in das Personal erweitert, da rein investiert. Was ist das für eine Kapazität, die man sich da vorstellen kann, gemessen in Personal, die ich mir mit dieser Fondsboutique erschließe?
Wir haben jetzt im Vertrieb und vertriebsnahen Tätigkeiten 10 Leute. Das ist für die Größe, die wir haben, schon ziemlich viel. Wenn ich mir überlege, dass so manch anderer, der wirklich viel, viel mehr Assets hat, mit einem deutlich kleineren Team unterwegs ist, gerade wenn man sich die Angelsachsen anschaut. Aber das soll eben auch ein bisschen unsere Ambitionen ausdrücken, wo wir hinwollen. Und ich habe das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber sehr erfolgreich verfolgt. Ich glaube, da, wo der Kunde ist, muss auch der Vertriebspunkt sitzen. Und dementsprechend haben wir auch jetzt ein regionales Konzept aufgesetzt. Und wir haben ein Key Accounting und haben ein regionales Konzept. Und dementsprechend ist es uns eben sehr wichtig, wir wollen möglichst nah beim Kunden sein und eine hohe Schlagzahl haben. Und wenn man sich unsere Produktpalette anschaut, dann sind da ja auch einige Produkte, die tatsächlich sehr Wholesale, Retail-fähig sind, die man in der Breite vertreiben kann. Und an der Stelle bin ich alte Schule. Man kann sicherlich viel digital machen, aber eine geschüttelte Hand ist eindeutig mehr wert. Und das eine zahlt aufs andere ein und dementsprechend gehen wir in die Fläche.
Jetzt wollen wir aber auch mal versuchen, die andere Seite einzunehmen, die der Kritiker. Da wird der ein oder andere vielleicht auch von Interessenkonflikten sprechen. Wenn du jetzt das, was ihr da tut, mal kritisch hinterfragen solltest für einen Moment, was ist das, wo du sagst, das muss man vielleicht auch als Aspekt beachten, das muss man vielleicht auch als Kritik gelten lassen? Beispielsweise die Frage, die eigenen Fonds des Hauses versus die von Partnern. Das Kundengeld kann nur einmal investiert werden. Gibt es diese Interessenskonflikte?
Nein. Und jetzt habe ich selber ein bisschen gezögert. Die Antwort ist nein und die ist heute nein, weil unser Setup so ist, dass die Discover Capital genauso ein Baustein ist wie alle anderen. Und die Vergütung, die Vertriebsvergütung, die meine Mitarbeiter oder ich bekommen, ist für jeden Fonds auf der Plattform, unabhängig welcher Name oben drauf steht, gleich. Deswegen, diesen Interessenskonflikt gibt es definitiv an der Stelle nicht.
Gibt es denn das universale Alleinstellungsmerkmal, das eine, wo du sagst, das macht den Unterschied zu potenziellen Wettbewerbern aus, die versuchen, sich ähnlich zu positionieren wie wir?
Also, ich glaube, ein generelles Alleinstellungsmerkmal gibt es, oder ein wirklich übergeordnetes Alleinstellungsmerkmal gibt es nicht. Aber es gibt 2 Punkte, die uns definitiv auszeichnen und unterscheiden von den anderen, die ich sonst so sehe. Die Tiefe und auch die Qualität des Vertriebsteams bei Squad, ich würde sagen, die ist definitiv anders. Und dann, ich habe das vorhin schon mal gesagt, und das ist ein Riesenunterschied. Ist vielleicht kein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist ein Riesenunterschied. Wir sieden alles mit eigenem Geld. Wir sitzen mit dem Investor, mit der Boutique in einem Boot, und sind für eine Langfristigkeit angelegt und ausgelegt. Und da würde ich sagen, das ist dann vielleicht der Unterschied.
Machen wir zum Schluss noch einen Zeitsprung, schauen mal in die Zukunft, 5 Jahre weiter. Du hast eben gesagt, Legg Mason ist ein Vorbild, aber ein sehr ambitioniertes. Was ist das, wo du sagst, das ist unser Ziel für in 5 Jahren? Da wäre ich dann gerne.
Ja, ein Ding, was ich von Dirk von Velsen gelernt habe, ist, Zahlenziele in der Branche sind vollkommen irrelevant, weil sie gehen sowieso nie auf. Entweder ist der Manager besser und dann ist es für den Vertrieb einfach, oder der Manager ist schlecht und dann ist es für den Vertrieb schwer. Ich möchte die Frage anders beantworten. Wo seht ihr uns? Wo wir gerne sein wollen in 5 Jahren? Ist, dass wenn einer der besten Manager in Deutschland der Meinung ist, sich selbstständig zu machen, dass er immer mit mir spricht, mit uns spricht, darüber, ob wir der Partner sind, und die Plattform sind, auf der er in Zukunft seine Fonds oder seinen Fonds vertrieben wissen möchte, weil er aus dem Markt gespiegelt bekommt, hier kann ich wirklich Vorberater sein, hier kümmere ich mich ausschließlich um das, worum ich mich kümmern will und genau nicht mehr um das, was ich in der Bank oder beim banknahen Asset Manager eben alles an sonstigen Dingen nicht mehr machen möchte. Das würde ich als ein großes Ziel sehen, aber das ist das, wofür wir einstehen wollen und woran wir uns auch messen lassen wollen. Und wenn ich sehe, was wir gerade alles in der Pipeline haben, ich habe ja gesagt, ich bin tatsächlich in der Situation, dass ich viel mehr neue Boutiquen oder neue Produkte ablehne. Aber wir haben jetzt gerade so auf Sicht der nächsten 6 bis 9 Monate ein paar wirkliche Dickschiffe im Onboarding. Und wenn die tatsächlich so kommen, dann kann man uns wahrscheinlich für das erkennen, was ich gerade gesagt habe.
Man erkennt durchaus an der Art und Weise, wie du eure Boutiquenplattform präsentierst, dass du ein Verkäufer bist und verstehst, einen Spannungsbogen aufzubauen. Wir wollen den gelten lassen und vor allen Dingen haben wir ja auf der Fondsplattform dann in den nächsten Jahren auch die Gelegenheit zu überprüfen, inwieweit der Zielerreichungsgrad da eingehalten wird. Da sind wir mal sehr gespannt. Zum Schluss eines solchen Gespräches frage ich ja immer nach einer Literaturempfehlung. Bei uns beiden ist das ja so, dass wir uns immer regelmäßig Literaturempfehlungen per WhatsApp geben. Und ich darf dich darauf hinweisen, dass der neue Daniel Silva bei mir schon vorgestellt ist. Der kommt
raus.
Solltest also bei Amazon oder wo auch immer schon mal kurz die Bestellung reinhauen. Wir verpassen ja beide von Daniel Silva da kein Buch, wenn es rauskommt. Jetzt aber dann schon die Frage, was ist denn das, was du sonst so derzeit auf deinem Nachttisch hast? Und wo du sagst, wenn sich jemand, der in der Fondsindustrie arbeitet, irgendwie ein bisschen unterhalten oder weiterbilden will, dann soll er es damit tun.
Ich würde gerne 2 Bücher.
Ja, schaffen wir
nennen. Halt noch. Ich würde gerne 2 Bücher nennen. Das eine, weil es aktueller denn je ist. Ich weiß nicht, ob es jeder gelesen hat. Es ist Vaterland. In dem Buch geht es darum, dass Adolf Hitler den Krieg gewonnen hat. Und wenn man sich anschaut, was gerade an unseren Grenzen passiert, dann ist dieses Buch so brandaktuell, dass ich das wirklich jedem empfehlen würde, sich mal zu Gemüte zu führen. Es ist tatsächlich das einzige Buch in meinem Leben, es ist 700 oder 800 Seiten, was ich tatsächlich an einem Tag gelesen habe, weil ich es nicht weglegen konnte. Und das andere ist ein Geschenk, was ich gerade zu meinem 50. Geburtstag bekommen habe, von Malte Dreher, und zwar von Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek. Und in dem Buch ist brandaktuell, geht es um die große Fragestellung des Konjunktivs. Was wäre, wenn gewesen, wenn ich in meinem Leben hier anders abgebogen wäre, hier anders abgebogen und so weiter und so weiter. Es hat mich total beeindruckt, weil in ganz vielen Situationen meines Lebens es Wege gab, wo ich mich immer gefragt habe, hast du das da richtig gemacht? Und in dem Buch wird einem eben sehr deutlich, es gibt einen Grund, dass die Frontscheibe groß ist und der Rückspiegel klein. Es macht viel mehr Sinn, nach vorne zu schauen.
Olli, ich danke dir. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende des Podcasts. Nutzen Sie die Gelegenheit, ihn zu bewerten, wo Sie die Möglichkeit dazu haben. Empfehlen Sie ihn gerne Kollegen und Freunden weiter. Und bleiben Sie uns hier mit dem Podcast Fondsgedanken verbunden. Ich verabschiede mich von meinem Gast Oliver Morath und von Ihnen, liebe Zuhörer, wie immer und gewohnt hier aus dem ABC Tower mit einem kölschen Tschö.